Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die Predigt heute kommt aus Josua Kapitel 24. Wir lesen die Verse 1 bis 33. Ich lade euch ein, eure Bibeln aufzuschlagen, wenn ihr es noch nicht getan habt, damit wir gemeinsam Gottes Wort lesen können. Josua Kapitel 24, ab Vers 1. Wir hören Gottes lebendiges Wort. Und Josua versammelte alle Stämme Israels nach Sichem. Und er rief die Ältesten von Israel und seine Häupter und seine Richter und seine Vorseher. Und sie stellten sich vor Gott. Und Josua sprach zum ganzen Volk: So spricht der Herr, der Gott Israels. Eure Väter wohnten vor Alters jenseits des Stromes, Tara, der Vater Abrahams und der Vater Nahors. Und sie dienten anderen Göttern. Und ich nahm Abraham, euren Vater, von jenseits des Stromes und ließ ihn durch das ganze Land Kanaan wandern. Und ich mehrte seine Nachkommenschaft und gab ihm Isaak. Und Isaak gab ich Jakob und Esau. Und Esau gab ich das Gebirge Seir, es zu besitzen. Und Jakob und seine Söhne zogen nach Ägypten hinab. Und ich sandte Mose und Aaron und schlug Ägypten, so wie ich in seiner Mitte getan habe. Und danach führte ich euch heraus. Und ich führte eure Väter aus Ägypten heraus, und ihr kamt an das Meer. Und die Ägypter jagten euren Vätern nach mit Wagen und mit Reitern bis an das Schilfmeer. Da schrien sie zu dem Herrn, und er setzte Finsternis zwischen euch und die Ägypter und führte das Meer über sie und bedeckte sie. Und eure Augen haben gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe. Und ihr wohntet in der Wüste eine lange Zeit. Und ich brachte euch in das Land der Amoriter, die jenseits des Jordan wohnten, und sie kämpften gegen euch. Und ich gab sie in eure Hand, und ihr nahmt ihr Land in Besitz. Und ich vertilgte sie vor euch. Da stand Balak auf, der Sohn Zippors, der König von Moab, und kämpfte gegen Israel. Und er sandte hin und ließ Bileam, den Sohn Beors, rufen, um euch zu verfluchen. Aber ich wollte nicht auf Bileam hören, und er segnete euch vielmehr. Und ich errettete euch aus seiner Hand. Und ihr zogt über den Jordan und kamt nach Jericho. Und die Bürger von Jericho und die Amoriter und die Perisiter und die Kanaaniter und die Hethiter und die Girgasiter und die Heviter und die Jebusiter kämpften gegen euch. Und ich gab sie in eure Hand. Und ich sandte die Hornissen vor euch her, und sie vertrieben sie vor euch. Die beiden Könige der Amoriter, nicht mit deinem Schwert und nicht mit deinem Bogen. Und ich habe euch ein Land gegeben, um das du dich nicht bemüht hast, und Städte, die ihr nicht gebaut habt. Und ihr wohnt darin, von Weinbergen und Olivenbäumen, die ihr nicht gepflanzt habt, esst ihr. Und nun fürchtet den Herrn und dient ihm in Vollkommenheit und in Wahrheit, und tut die Götter weg, denen eure Väter jenseits des Stromes und in Ägypten gedient haben, und dient dem Herrn. Und wenn es übel ist in euren Augen, dem Herrn zu dienen, so wählt auch euch heute, wem ihr dienen wollt, ob den Göttern, denen eure Väter gedient haben, die jenseits des Stromes wohnten, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und das Volk antwortete und sprach: Fern sei es von uns, dem Herrn zu verlassen, um anderen Göttern zu dienen. Denn der Herr, unser Gott, ist es, der uns und unseren Vätern aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt hat und der vor unseren Augen diese großen Zeichen getan und uns behütet hat auf dem ganzen Weg, auf dem wir gegangen sind und unter all den Völkern, durch deren Mitte wir gezogen sind. Und der Herr hat alle Völker und die Amoriter, die Bewohner des Landes, vor uns vertrieben. Auch wir wollen dem Herrn dienen, denn er ist unser Gott. Und Josua sprach zum Volk: Ihr könnt dem Herrn nicht dienen, denn er ist ein heiliger Gott. Er ist ein eifernder Gott. Er wird eure Übertretungen, eure Sünden nicht vergeben. Wenn ihr den Herrn verlasst und fremde Götter dient, so wird er sich wenden und euch Übles tun und euch vernichten, nachdem er euch Gutes getan hat. Und das Volk sprach zu Josua: Nein, sondern dem Herrn wollen wir dienen. Da sprach Josua zum Volk: Ihr seid Zeugen gegen euch dass ihr selbst euch den Herrn erwählt habt, um ihm zu dienen. Und sie sprachen, wir sind Zeugen. So tut nun die fremden Götter weg, die in eurer Mitte sind, und neigt eure Herzen zu dem Herrn, dem Gott Israels. Und das Volk sprach zu Josua, dem Herrn, unserem Gott, wollen wir dienen und auf seine Stimme hören. Und Josua schloss einen Bund mit dem Volk an jenem Tag und gab ihm Satzung und Recht in Sichem. Und Josua schrieb diese Worte in das Buch des Gesetzes Gottes. Und er nahm einen großen Stein und richtete ihn dort auf, unter der Terebinte, die beim Heiligtum des Herrn steht. Und Josua sprach zum ganzen Volk, siehe, dieser Stein soll Zeuge gegen uns sein, denn er hat alle Worte des Herrn gehört, die er mit uns geredet hat. Und er soll Zeuge gegen euch sein, damit ihr euren Gott nicht verleugnet. Und Josua entließ das Volk, jeden in sein Erbteil. Und es geschah nach diesen Dingen, da starb Josua, der Sohn Nuns, der Knecht des Herrn, 110 Jahre alt, und man begrub ihn im Gebiet seines Erbteils, im Timnath-Serach, auf dem Gebirge Ephraims, nördlich vom Berg Gasch. Und Israel diente dem Herrn alle Tage Josuas und alle Tage der Ältesten, die Josua überlebten, und die das ganze Werk des Herrn kannten, das er für Israel getan hatte. Und die Gebeine Josefs, die die Kinder Israel aus Ägypten herausgebracht hatten, begruben sie in Sichem auf dem Stück Feld, das Jakob von den Söhnen Hemos, des Vaters Sichems, für 100 Kesita gekauft hatte. Und sie wurden den Kindern Josefs zum Erbteil. Und Eliezer, der Sohn Aaron, starb. Und sie begruben ihn auf dem Hügel seines Sohnes Pineas, der ihm gegeben worden war, auf dem Berg Ephraim. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen. Das Wort des Herrn bleibt aber ewiglich. Empfangt es als solches. Ich will mit ein paar Fragen anfangen, und zwar, was sagst du zu einer Person, die dich fragt, was der Gottesdienst ist? Erklärst du vielleicht, wo du hingehst, zu einer Kirche, zu einem Versammlungsraum? Sagst du ihnen, das ist, wo Christen sich sonntags treffen, zusammenkommen und zu singen, um eine Predigt zu hören? Was würdest du sagen, wenn ich dich fragen würde, was der Gottesdienst für dich bedeutet? Warum machst du dich Sonntag für Sonntag auf den Weg, um in den Gottesdienst zu gehen? Für viele von euch ist Josua bekannt. Vor allem die Geschichten von Jericho und dem Krieg, als Josua der Sonne gebot, stehen zu bleiben. Es ist jedoch, glaube ich, hilfreich, um das letzte Kapitel im Buch Josua einzuordnen, dass wir nicht nur die einzelnen Geschichten kennen, sondern wie das Buch Josua aufgebaut ist. Josua als Nachfolger von Mose ist verantwortlich, das Volk Israel ins verheißene Land zu führen. Sie überqueren den Jordan und erobern eine Stadt nach der anderen. Es gibt zwischendurch Misserfolge und Sachen, die nicht ganz so gut laufen, wie sie es erhofft haben. Und diese Misserfolge finden dann immer statt, wenn das Volk nicht das tut, was Gott von ihnen verlangte. Die ersten 12 Kapitel befassen sich mit der Eroberung des Landes Kanaan. Die Kapitel 13 bis 21 berichten dann über die restliche Aufteilung des Landes und die Einnahme durch die 12 Stämme, die sie in ihrem Gebiet dann eigenständig durchführen sollten. Und in den Kapiteln 22 bis 24 haben wir, könnte man sagen, 3 Abschiedsreden von Josua. Und Josua macht in diesen Abschiedsreden ganz klar, dass Gott treu ist und zu seinen Verheißungen steht. Er sagt nämlich da, kein gutes Wort von dem, was der Herr gesagt hat, ist zum Boden gefallen. Alles, was er gesagt hat, ist in Erfüllung gegangen. Also das, was das gesamte Buch Josua zum Ausdruck bringen will, ist, dass Gott, wenn er was sagt, er es auch hält. Er ist ein Gott, den sie vertrauen können. Er hat dem Volk gesagt, dass er für sie kämpft und dass er ihnen die Siege geben wird. Es konnte nichts Gott daran hindern, das zu tun, was er versprochen hat. Keine befestigte Stadt, keine Bündnisse von Könige, die gemeinsam gegen das Volk ziehen. Und dieser Zuspruch, diese Verheißung gilt durch die Höhen und Tiefen des Glaubens des Volkes Israel. Weil es hängt nicht von ihnen ab, dass Gott erfüllt, was er versprochen hat, sondern von ihm selbst, weil er treu zu seinem Wort steht. Gleichzeitig wird aber auch im Buch Josua unmissverständlich klar, dass Gott von seinem Volk Glauben und Gehorsam fordert. Sie sollen, indem sie seine Anweisungen genau ausführen und nicht nachlässig werden, seine Gebote zu befolgen, ihre Verantwortung nachkommen. Und vielleicht denkt ihr jetzt, das passt irgendwie nicht ganz so zusammen. Gottes bedingungslose Treue auf der einen Seite und die Verantwortung des Volkes auf der anderen. Für uns klingt es vielleicht ein bisschen wie ein Widerspruch. Und noch mehr, was hat das mit uns zu tun? Wir haben doch kein Land, das wir erobern und in Besitz nehmen. Die Eroberung des Landes im Buch Josua ist ein Bild für unsere Rettung und Heiligung. Wie Gott sein Volk aus der Sklaverei Ägyptens ins verheißene Land führte, führt er uns aus der Sklaverei der Sünde ins verheißene ewige Land. Und wie Israel das Land nur dadurch in Besitz nehmen konnte, weil Gott für sie kämpfte und von ihnen Gehorsam forderte, so gilt auch für uns. Das ewige Leben haben wir schon durch Gottes Gnade bereits. Doch solange wir noch hier in dieser gefallenen Welt leben, kämpfen wir weiter. Und Gott will, dass wir ihm gehorsam sind und unserer Verantwortung nachkommen. Und was uns dabei hilft, diesen scheinbaren Widerspruch irgendwie auszuhalten und dass wir Gott vertrauen und gleichzeitig eifrig sind, seine Gebote zu befolgen, ist, dass wir daran erinnert werden, dass er einen Bund mit uns geschlossen hat. Und das ist, was Gott mit seinem Volk in diesem Kapitel hier macht, indem er eine Bundeserneuerung durchführt. Das Wort Bundeserneuerung ist für viele vielleicht fremd. Es ist ähnlich wie bei einem Kredit, den ihr aus welchem Grund auch immer bei eurer Bank beantragt, zum Beispiel um ein Haus zu kaufen. Normalerweise zahlt man einen solchen Kredit nicht gleich am nächsten Tag oder innerhalb einer Woche oder eines Monats oder sogar eines Jahres zurück. Dieser Kredit, diese Schuld erstreckt sich oft über 20 bis 30 Jahre. Und keiner, der solch einen Kredit beantragt, verlässt die Bank und vergisst, dass er nun Schulden hat. Die meisten legen einen Dauerauftrag an und fertigen einen Ordner mit allen Details. Konditionen, Zinsraten, Dauer, mögliche Tilgungsmöglichkeiten. Und dann bekommt dieser Ordner seinen festen Platz im Büroregal. Und immer wieder kommt eventuell ein Brief von der Bank mit dem neuesten Stand. Und jedes Mal, wenn man zu diesem Ordner greift, sei es um den neuesten Brief einzuheften oder nur zu überprüfen und eventuell Pläne zu machen, was man eventuell noch weitermachen kann, wird man an den Kredit erinnert und die Folgen, die es auch für dein Leben hat. Es ist, als würde man in dem Moment den Vertrag innerlich erneuern, sich neu bewusst werden: Ich habe eine Schuld, die ich noch zu zahlen habe. Ich stehe vertraglich gebunden zu dieser Schuld. Ein Bund ist wie ein Vertrag. Ein Vertrag ist jedoch unpersönlich und man kann ihn mit einem Dauerauftrag laufen lassen. Ein Bund andererseits und den Bund, den Gott mit seinem Volk hat, beinhaltet jedoch auch eine Beziehung. Bei der Bundeserneuerung, die jetzt in diesem Kapitel stattfindet, sollte dem Volk bewusst werden, dass Gott sein Teil des Vertrages hält und dass sie ihren Teil auch halten sollen, indem sie ihm treu sind. Und darum lautet das Thema der Predigt heute: der Gottesdienst als Bundeserneuerung. Wir wollen uns zwei Punkte anschauen. Und zwar: der Gottesdienst als Bundeserneuerung ist, wo Gott zu uns spricht, ist, wo wir auf Gottes Reden antworten und ist, wo Gott für uns spricht. Aber bevor ich auf diese drei Punkte eingehe oder bevor wir uns diese drei Punkte anschauen, möchte ich auf zwei Dinge hinweisen, die uns dabei helfen sollen, dieses Ereignis in unsere heutige Zeit zu übertragen. Das erste, worauf ich hinweisen will, ist, was wir in Vers 1 lesen. Dass sie sich in Sichem versammelt haben und dass sie sich vor Gott stellten. Warum ist Sichem bedeutend? Sichem war der Ort, an dem Gott zum ersten Mal zu Abraham sprach und einen Bund mit ihm geschlossen hat, nachdem er im Land Ur gesagt hatte, dass er ausziehen sollte und jetzt in dem verheißenen Land angekommen war, das er damals noch nicht besitzte. Gott gab damals Abraham die Verheißung eines Landes, eine Nachkommenschaft und den Segen für alle Völker durch ihn. Und Sichem war der erste Ort, an dem Abraham im verheißenen Land einen Gedenkstein aufrichtete. Überlegt es euch jetzt mal, was das für das Volk bedeutet. Wir stehen hier vor dem Herrn an dem Ort, an dem Gott mit Abraham gesprochen hat und ihm vor mehr als 400 Jahren das Land versprochen hat. Und nun gehört das Land uns. Gott hat sein Versprechen gehalten und seine Verheißung erfüllt. Da, wo er mit Abraham einen Bund geschlossen hat, erneuert er sein Bund mit uns heute. Sie waren aber nicht nur in Sichem, sondern sie stellten sich vor dem Herrn, vor Gott in Sichem. Die anderen zwei Male, wo Josua das Volk zusammenruft, in den beiden anderen Kapiteln, ruft Josua das Volk zusammen und gibt ihnen Anweisungen. Diesmal ruft Gott sein Volk selbst zusammen und spricht zu ihnen. Und Josua ist das Sprachrohr, durch das Gott zu seinem Volk spricht. Und das sehen wir in Vers 2. Und Josua sprach zum Volk, so spricht der Herr. Dieses sich stellen vor dem Herrn ist ein bewusstes Hinzutreten in die Gegenwart Gottes. Mit der Intention, mit dem Ziel, die Erwartung von ihm zu hören. Sie sind nicht einfach zusammengekommen, weil sie einfach mal wieder Lust hatten, den anderen zu sehen, die anderen von den anderen Stämmen zu sehen. Die waren ja jahrelang zusammen unterwegs im Kriegszug und sind jetzt jeder zu ihren Gebieten gegangen. Und jetzt, wo Josua zusammenruft, haben sie sich nicht gedacht, oh, wäre doch mal wieder schön, Gemeinschaft zu haben. Nein, sie sind voller Erwartung, Gottes Reden zu hören. Hier will ich die Frage, die ich am Anfang gestellt habe, aufgreifen. Und ich möchte dich fragen, mit welcher Haltung kommst du Sonntag für Sonntag in den Gottesdienst? Ist dein Herz darauf gerichtet, voller Erwartung Gottes Reden zu hören, ihn zu begegnen? Kommst du mit der Intention, Gemeinschaft mit Gott zu haben und seine Stimme zu hören, wenn er durch seine Knechte spricht? Wie könnte das praktisch aussehen, dass man sich mit dieser Haltung sonntags in den Gottesdienst befindet? Und es fängt schon samstagabends an. Leg allen Medienkonsum doch früher ab als sonst in der Woche. Du kannst vielleicht schon mal den Frühstückstisch decken und dir schon aussuchen, was du am Sonntag anziehen willst. Geh dann früher schlafen, um früher aufstehen zu können, weil wenn du dann früher aufstehst, kannst du vielleicht auch früher losfahren. Wenn man früher losfährt, regt man sich nicht auf, wenn ein langsamer Autofahrer vor einem ist. Und dann kommt man ruhiger schon am Gottesdienstort an. Trete dann bewusst in den Saal hinein und komm nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich zur Ruhe. Unser Körper und unsere Seele sind eng miteinander verbunden. Viel enger, als uns das oft bewusst ist. Daher möchte ich es euch sehr nah ans Herz legen, vor dem Gottesdienst bewusst Schritte zu unternehmen, um zur Ruhe zu kommen, um uns vorzubereiten, Gott zu begegnen. Sprecht zu eurem Herzen, dass es zur Ruhe kommen soll und bittet Gott, dass er euch gleich begegnen möge, dass er eure Herzen für diese Begegnung vorbereitet, damit ihr seine Gegenwart verspüren könnt und Gemeinschaft mit ihm haben könnt. Also um den ersten Hinweis zusammenzufassen, wenn wir sonntags zusammenkommen für den Gottesdienst, uns bewusst und voller Erwartung vor Gott stellen, weil er zu uns spricht und wir hier den Bund erneuern. Der zweite wichtige Hinweis, und ich habe das versucht, mit den drei Punkten der Predigt zu berücksichtigen, ist, dass dieses Kapitel wie ein Dialog zwischen Gott und seinem Volk aufgebaut ist. Zunächst redet Gott in den Versen 2 bis 15 und dann geht es in kürzeren Beiträgen hin und her. Das Volk antwortet, aber nicht viel. Der Großteil des Dialogs liegt bei Gott. Und das spiegelt sich auch in der Liturgie des Gottesdienstes bei uns. Er ist darauf aufgebaut, dass wir einen Dialog mit Gott führen. Er ruft und lädt uns ein, ihm zu begegnen. Und darum sollte auch der Großteil des Gottesdienstes Gottes Reden an uns sein. Ob durch die Predigt, die Schriftlesung, den Zuspruch der Sündenvergebung oder den Segen. Und wir antworten mit Gesang und Gebet, mit dem Bekenntnis und mit unserer Haltung. Ich hoffe jetzt mit diesen zwei Hinweisen, dass wir die Bundeserneuerung, die in diesem Kapitel und der im Gottesdienst stattfindet, nun besser verstehen können, einordnen können und für uns auch übertragen können. Wir werden dann sehen, wie relevant doch dieses Kapitel für uns heute ist. Lass uns zum ersten Punkt kommen. Der Gottesdienst als Bundeserneuerung ist, wo Gott zu uns spricht. Das Erste, was uns auffällt, wenn man Gottes Reden an sein Volk betrachtet, ist, wo er beginnt. Vers 2. Eure Väter wohnten vor alters her jenseits des Stromes. Der hier gemeinte Strom ist der Euphrat. Aber zugleich ist er auch jenseits des Jordan, also nicht im verheißenen Land. Also Gott beginnt die Erzählung außerhalb des verheißenen Landes. Wir hatten bereits festgestellt, dass sie sich in Sichem befinden, an dem Ort, an dem Gott Abraham zum ersten Mal die Verheißung des Landes zuspricht. Aber Gott beginnt hier nicht einfach mit Abraham nach seiner Berufung, sondern zu der Zeit, wo er noch ohne Gott lebte. Abraham war nicht besser als irgendein anderer Mensch, dem Gott hätte sich zuwenden können. Er war genauso ein Sünder wie alle anderen damals, ein Götzendiener. Also zeigt Gott zuerst den Zustand, von dem er Abraham und somit das ganze Volk errettet hat, und zeigt dann auf, wie er sie geführt und geleitet hat. Das Zweite, was auffällt in der Rede Gottes zu seinem Volk, ist, dass ganz klar und deutlich wird, dass Gott der Handelnde ist. Vers 3. Ich nahm Abraham, euren Vater, von jenseits des Stroms. Ich mehrte seine Nachkommenschaft. Vers 4. Und Isaak gab ich Jakob und Esau. Und Esau gab ich das Gebirge. Vers 5. Ich sandte Mose und Aaron und schlug Ägypten. Danach führte ich euch heraus. Vers 6. Ich führte eure Väter heraus. Vers 8. Ich brachte euch in das Land der Amoriter. Ich gab sie in eure Hand. Ich vertilgte sie vor euch. Vers 10. Ich habe euch aus seiner Hand errettet, also aus der Hand Balaks durch Biliams. Vers 11. Ich habe sie in eure Hand gegeben. Vers 12. Ich sandte die Hornissen vor euch. Vers 13. Ich habe euch das Land gegeben. Ich denke, es gibt wenige Stellen in der Bibel, die so kompakt und so laut schreien, ich bin Gott und ich bin der Handelnde. Und als wäre das nicht ausreichend, weil wir Menschen es so schwer finden, es zu begreifen, dass es nicht auf uns drauf ankommt, schließt Gott alles Menschliche aus. Vers 12. Nicht mit deinem Schwert und nicht mit deinem Bogen. Liebe Gemeinde, die Geschichten in der Bibel sind nicht nur zur Unterhaltung da. Gott will uns dadurch Wahrheiten vermitteln. Genauso wie Abraham jenseits des Stromes war, außerhalb des verheißenen Landes, weit davon entfernt, so sind wir als Sünder, bevor die Gnade Gottes uns ruft, weit weg vom ewigen Leben. Wie es in Epheser 2 einsteht, wir waren tot in unseren Übertretungen und Sünden. Keiner von uns war besser als der andere und keiner besser als diejenigen, die noch nicht an Gott glauben. Überhaupt nicht. Und wenn der Gedanke in unserem Herzen aufkommen sollte, dass wir in irgendeiner Hinsicht angenehmer, intelligenter oder weniger sündiger waren als die Menschen, die da draußen sind, die nicht an Gott glauben, dann muss dieser Gedanke im Keim erstickt werden. Solch ein selbstgerechter Gedanke hat keinen Platz, wenn es darum geht, dass Gott uns von unseren Sünden errettet. Denn es geht nicht um unser Tun oder um unsere Taten, das, was wir so oft als Maßstab nehmen, um uns zu vergleichen, sondern es geht um unser Herz. Unser Herz, das weit weg war, das Gott gehasst hat, das sich selbst am meisten liebte. Unser Herz, das mit dem Sündenfall vom Leben abgeschnitten war. Dieses Herz war weit, weit weg. Aber die gesamte Heilsgeschichte erzählt eine größere und herrlichere Geschichte, eine, die heller strahlt als alle Errungenschaften, die wir Menschen meinen, vorweisen zu können. Es ist die Geschichte, wie Gott die Menschen errettet. Und in seinem Wort spricht Gott: Ich habe dich erwählt vor Grundlegung der Welt, Epheser 1,4. Ich habe Adam und Eva die Verheißung gegeben, 1. Mose 3,15. Ich habe mit Noah einen Bund geschlossen, damit die Erde bestehen bleibt, bis meine Verheißung erfüllt wird, 1. Mose 8-9. Ich habe einen Bund mit Abraham geschlossen, um zu zeigen, worauf meine Verheißungen hinlaufen, 1. Mose 17. Ich habe einen Bund mit David geschlossen, um zu zeigen, dass der Messias der König ist, 2. Samuel 7. Ich habe meinen Sohn gesandt, um all das zu erfüllen, was ich verheißen habe, Galater 4. Ich habe ihn am Kreuz geschlagen, wegen deiner Übertretungen, Jesaja 53. Ich habe ihn aufweckt von den Toten zu deiner Rechtfertigung, Römer 4. Ich habe ihn verherrlicht und ihm einen Namen gegeben, der über allen Namen ist, Philipper 2, 9-11. Ich habe meinen Geist in die Welt gesandt, um mein Werk zu tun, Johannes 14. Ich habe mein Wort hinausgesandt und es wird nicht leer zurückkehren, Jesaja 55. Ich habe das Licht des Evangeliums in deinen Herzen aufgehen lassen, 2. Korinther 4,6. Ich habe dich als mein Schaf gerufen, Johannes 10,3. Ich werde dich bis ans Ende tragen, Philipper 1,6. Ich werde dich mit Christus verherrlichen, Römer 8,30. Hört ihr, wie die Bibel schreit? Gott ist es, der handelt. Er ist es, der über allem steht. Er, der keinen Anfang und kein Ende hat und sich in unnahbarem Licht kleidet. Er, der herrlicher ist als alles, der alles überstrahlt, der unabhängig ist von allem und nichts nötig hat. Der Allmächtige, der dreimal heilige Gott ist es, der handelt. Und dieser Gott geht ein Bund mit uns Menschen ein. Ist das nicht erstaunlich? Wenn im Gottesdienst die Bundeserneuerung gefeiert wird, dann geht es darum, dass Gott uns erzählt, was er für uns getan hat. Er ist der Initiator und Stifter des Bundes. Und darum ist es so wichtig, dass wir immer und immer wieder Christus und nur Christus verkünden, das Evangelium verkünden, denn in Christus hat Gott das für uns getan. Das Evangelium zeigt klar und deutlich sein Handeln und erzählt seine herrliche Geschichte. Gott lässt es jedoch nicht bei der Ansprache. Es ist kein Monolog, sondern ein Dialog. Und er fordert uns auf zu antworten. Und er gibt uns sogar die Antwort, die wir geben sollen. Und somit kommen wir zum zweiten Punkt. Der Gottesdienst als Bundeserneuerung ist, wo wir auf Gottes Reden antworten. Die Antwort, die das Volk geben sollte, war nicht etwas, das sie sich selbst ausdenken mussten. Wenn wir Menschen uns eine Antwort ausdenken müssten, wie wir Gott antworten sollen, käme alles Mögliche heraus, nur nicht das, was Gott will. Unsere ausgedachten Antworten sind immer verdreht, weil wir so schnell immer wieder bei uns selbst sind. Wir denken viel zu oft, dass es Gott gefällt, wenn wir dies oder jenes machen, weil es uns so sehr gefällt. Aber Gott hatte ihnen schon eine Antwort bereitgelegt und vorgelegt, die sie ihm geben sollten. Die Antwort bestand darin, sich zu entscheiden. Zu entscheiden, wem sie dienen würden. Josua ruft sie auf, sich dafür zu entscheiden, Gott zu fürchten und ihn in Vollkommenheit oder Treue und Wahrheit zu dienen. Und dienen ist der prägende Gedanke in den Versen 14 bis 24, was die Antwort des Volkes ausmacht. Das Wort kommt 14 Mal vor. Der Dienst sollte in Treue und Wahrheit geschehen. Wie sieht so ein Dienst aus? Zunächst sollte in Treue geschehen, was so viel bedeutet wie, es sollte eine Beständigkeit darin liegen, dem Herrn zu dienen. Nicht nur, wenn es einem gerade Spaß macht oder leicht fällt, sondern auch, wenn es bedeutet, sich zusätzlich Zeit zu nehmen und Energie zu investieren. Auch wenn es Herausforderungen gibt, es schwierig ist oder es sogar unangenehm wird. Es sollte mit Zuverlässigkeit geschehen, sodass man sich darauf verlassen kann, dass man da ist, beispielsweise es zu priorisieren, sonntags zum Gottesdienst zu erscheinen. Es sollte fortwährend sein und nicht nur von den anfänglichen Euphorie getragen werden und dann irgendwann mal abflachen. Nein, ein treuer Dienst ist beständig, zuverlässig und fortwährend. Aber dann auch in Wahrheit, was so viel bedeutet wie, an der wahren Lehre festzuhalten und nicht abzuschweifen. Nur weil etwas gut klingt, aber nur menschliche Weisheit und Philosophie letzten Endes ist. Aber es bedeutet auch, dass man das, was man sagt, der Wahrheit entsprechend sagt. Und dass es nicht geheuchelt ist, dieser Dienst. Gott kennt und sieht das Herz ohnehin. Man kann ihm nichts verbergen. Und darum sollte in Wahrheit geschehen, dieser Dienst. Aber es bedeutet auch, dass wir uns an den Anordnungen Gottes halten und dranbleiben. Und zusammen betrachtet, ein treuer und ein Dienst, der in Wahrheit geschieht, ist ein wahrhaftiger Gottesdienst. Und das kannst du nur dann, wenn du Gott liebst, ihn wahrhaftig dienen. Du liebst und dienst Gott von deinem ganzen Herzen. Du machst es nicht, weil dich jemand zwingt oder weil du dadurch dich besser fühlen willst, sondern weil du es aus Dankbarkeit für Gott tust und ihm gefallen willst. Weil das die einzige Antwort ist, die wir ihm geben können. Und wie sieht es aus, sich für einen solchen Dienst dann zu entscheiden? Es ist erstens ein fortwährender und entschlossener Entscheidung. In Vers 15 steht, wo Josua das Volk aufruft zu wählen, steht dieses Wählen in der aktiven Form. Es geht darum, sich immer wieder dafür zu entscheiden. Es ist nicht nur eine Entscheidung, die ich einmal irgendwie vor 20 Jahren getroffen habe und jetzt bin ich einfach immer dabei. Nein, es ist sich jeden Morgen neu bewusst zu werden, neu zu entscheiden, dem Herrn zu dienen. Und Josua geht mit einem guten Beispiel hier voran. In Vers 15 heißt es am Ende, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Väter und Ehemänner, ihr seid verantwortlich für den Kurs, den eure Familien einschlagen. Die Familie ist die erste und von Gott eingesetzte Institution. Sie ist der Grundstein, von dem aus Gesellschaft und Gemeinde gebaut werden. Wenn sich Familien täglich entscheiden, Gott nachzufolgen und ihm zu dienen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass auch die Gemeinde als Ganzes ebenfalls das tut. Also erstens, es ist eine fortwährende Entscheidung. Zweitens, es ist eine freiwillige Entscheidung. Josua stellt dem Volk in den Versen 14 bis 15 die Wahl vor. Wollt ihr Gott dienen oder den Göttern jenseits des Stromes? Den Göttern der Ägypter oder vielleicht den Göttern der Amoriter? Es ist eine freie Entscheidung. Jedoch sollte jedem, der die vorigen Verse gelesen hat, klar und bewusst sein, dass diese Götter nichts bringen, da Gott sie ja alle geschlagen hat. Und so antwortet das Volk auch in den Versen 16 bis 18. Sie zählen erneut die Gründe auf, warum sie Gott dienen wollen, weil er alle anderen geschlagen hat. Also zweitens ist es eine freie Entscheidung. Drittens ist es eine informierte Entscheidung. Vers 19 mag uns vielleicht aufs Erste überraschen und sie scheint irgendwie kontraproduktiv zu dem zu sein, was Josua ja eigentlich will. Er sagt, ihr könnt dem Herrn nicht dienen. Warum gibt es dann die Wahl? Und er gibt uns die Begründung, warum sie ihn nicht dienen können. Denn er ist ein heiliger Gott und ein eifender Gott. Er wird euren Abfall nicht vergeben. Josua will dem Volk bewusst machen, dass es sich hier nicht um eine Entscheidung handelt, die ihr trifft, weil ihr gerade ein emotionales Hoch habt. Weil es euch gerade so gut geht, weil ihr gerade das Land erobert habt und eigentlich der Sieg in euren Händen hält. Seid euch bewusst, mit was für einen Gott ihr es hier zu tun habt. Diese Entscheidung ist informiert und entsteht nicht nur aus einem emotionalen Hoch. Er ist anders als die anderen Götter. Ihr könnt ihr nicht einfach so dienen, wie ihr es bei den anderen Göttern getan habt. Er sieht in euer Herz und weiß, wer aufrichtig zu ihm kommt und wer nicht. Er gibt vor, wie ihr ihn dienen sollt. Ihr könnt es nicht euch selbst einfach ausdenken. Der Abfall, den Gott nicht vergeben wird, ist nicht einer, wo Gott nicht Vergebung zusprechen will zu jemandem, der Buße tun will. Es ist einer, der den Herzenszustand letzten Endes zum Ausdruck bringt und offenbart. Wenn sie abfallen, dann weil sie nie von Herzen dabei waren. Es ist nicht so, dass Gott denen, die Vergebung wollen, diese Vergebung verweigern würde. Sondern die Menschen können nicht davon ausgehen, dass sie in Unabhängigkeit von Gott leben können und Gott nicht wollen und ihn ablehnen und ihn ignorieren, ohne dass Gott etwas dagegen hätte. Also die Entscheidung, ihm treu und in Wahrheit zu dienen, ist eine fortwährende, eine freie und eine informierte Entscheidung. Unser Streben sollte es sein, Gott im Geist und in der Wahrheit anzubeten. Und das zu tun, was ihm gefällt, indem wir immer und immer wieder uns entscheiden, ihm zu dienen und die Gebote und Vorschriften, die er uns gegeben hat, zu halten. Aber wisst ihr, Gläubige haben jedoch in der Regel keine besondere gute Bilanz, wenn es darum geht, unsere Verpflichtungen gegenüber Gott einzuhalten. Wenn wir unter Druck stehen und Versuchungen ausgesetzt sind, dann weichen wir sehr schnell ab von dem Weg, den wir gehen sollen, und dienen nicht mehr Gott. Wir scheitern genauso, wie Israel gescheitert ist. Aber Gott sei Dank hat er einen Weg zur Versöhnung geschaffen. Damit kommen wir zum dritten Punkt. Der Gottesdienst als Bundeserneuerung ist, wo Gott für uns spricht. Wenn es um einen Bund geht, den man schließt, dann sind es normalerweise immer zwei Parteien, die jeweils eine Verpflichtung eingehen. Wir können die Forderung, die Gott uns gibt und von uns Menschen verlangt, jedoch nicht erfüllen. Darum geht er einen Bund mit uns ein, in dem er der Alleinhandelnde ist, der alleinige Hafter ist. Und das sehen wir schon in dem Bund, den er mit Abraham geschlossen hat. Ich weiß nicht, ob ihr daran erinnern könnt. Abraham bereitet zwei Tierhälften vor und legt sie hin. Und normalerweise damals sollten beide Parteien zwischen diese Tierhälften laufen, um diesen Vertrag zu besiegeln. Aber in der Geschichte schläft Abraham ein oder versetzt Gott Abraham in einen tiefen Schlaf. Und als Abraham wieder erwacht, sieht er nur eine brennende Glut zwischen den Tierhälften. Diese brennende Glut repräsentierte Gott. Also ist Gott alleine durch diese Tierhälften gegangen. Und genau so ist es auch bei der Rettung des Menschen. Wenn es auf uns ankäme, wären wir verloren. Wir würden wie die Tierhälften enden. Also brauchen wir jemand, der es für uns erfüllt. Wir kommen zu den letzten Versen im Buch Josua. Und es ist vielleicht irgendwie merkwürdig, dass man jetzt das ganze Buch nach dieser Bundeserneuerung, nach allem, wo Gottes Treue gezeigt wurde, von drei Begräbnissen die Rede ist. Schauen wir uns doch diese drei Personen an, die erwähnt werden. Was haben sie gemeinsam? Ich weiß nicht, ob ihr diese Rätsel kennt. Da gibt es eine Reihe von Zahlen oder Bildern oder sogar Buchstaben. Und man muss rausfinden, welches nicht in der Reihe passt. Aber schauen wir zuerst, was haben alle drei hier gemeinsam? Sie alle nehmen die Rolle ein, für Christus ein Vorschatten zu sein. Und ihr Leben sollte dem Volk dabei helfen, sich Jesus vorzustellen. Josef zum Beispiel führte ein Leben, das durch Leid zur Erhöhung ging, so wie Jesus. Aber er zählte auch zu den Patriarchen. Er war der zweite Mann des Pharaos, also ein Führer oder in anderen Worten ein König. Seine Brüder fragen ihn, als er ihnen von seinem Traum erzählt, willst du König sein über uns? Josua, der Name selbst, ein Hinweis darauf, dass Jahwe rettet. Er führt das Volk durch die Einnahme und die Eroberung. Und diese dienen oft als Bild für die Heiligung im christlichen Leben. Er lebte wie ein Prophet, der dem Volk Gottes sagte, wo es lang geht und was sie tun sollen. Und Eliezer war Hohepriester. Jahr für Jahr nahm er am Tag der Versöhnung das Blut anstelle des Volkes in das Allerheiligste. Und so wie Jesus, aber auf eine viel bessere Art und Weise, sein eigenes Blut, das reine, heilige, sündlose Blut, in das wahre Allerheiligste genommen hat, um für sein Volk Versöhnung zu schaffen vor Gott. Alle drei haben in gewisser Hinsicht eine mittlere Rolle in ihrem Amt als König, Priester und Prophet gespielt. Wenn wir jetzt Jesus dazustellen, tanzt Jesus aus der Reihe, aus einem Grund. Wie wir es am Anfang dem ersten Lied gestorben haben, er ist auferstanden. Diese drei sind gestorben und sind zu Staub zurückgekehrt. Sie hatten keine bleibende Rolle, denn sie waren nur Menschen. Jesus Christus, der wahre König, Priester und Prophet, wurde jedoch vom Leben abgeschnitten, weil der Begriff, um einen Bund zu schließen, ist eigentlich ein Bund zu schneiden. Jesus Christus müsste für unsere Sünden, die uns vom Leben im Garten Eden abgeschnitten hat, vom Leben abgeschnitten werden, damit wir leben können. Aber er ist nicht im Grab geblieben. Nein, er ist wieder auferstanden. Er ist ein besserer Mittler als Josua, Josef und Eliezer. Jesus ist der Mittler, der den Bund schließen kann und alle Forderungen erfüllt. Und nun haben wir jemanden, der für uns vor dem Vater eintritt. Gott selbst. Das sollte uns immer wieder bewusst sein, wenn wir zum Gottesdienst kommen, um die Bundeserneuerung durchzuführen. Gott spricht nicht nur zu uns und verkündet, was er für uns getan hat, sondern er spricht auch für uns. Das sollte uns allen Grund geben, unser Leben in seinen Dienst zu stellen und ihm treu zu bleiben bis ans Ende. Amen.